Was ist der Superprompt und was ist auch deren Mehrwert?
Was sind die 9 Future Skills?
Und warum hat die KI auch Angst? Im Podcast heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz, über Future Skills. Was sind das für welche? Wie können wir sie einsetzen? Wie können wir einen Change-Prozess und einen Transformationsprozess gestalten? Und wir sprechen natürlich drüber, wie soll denn auch die Arbeit der Zukunft sein? Wie stelle ich mir überhaupt die Arbeitswelt der Zukunft vor? Ja, total spannend, was wir mit Dennis da haben, nämlich geht es ganz viel um das Thema stärkenbasierte Arbeiten, da geht es ganz viel darum, lernorientiertes Arbeiten, mehr als Fehlerkultur und final sprechen wir nochmal, was hat das eigentlich auf sich mit dem Thema Pragmatismus und Perfektionismus. Also, swiped rein in unseren Podcast. Viel Spaß! Liebe Hanna, im Sense und Nonsense möchte ich ganz gerne mal mit dir diskutieren, das Thema KI. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben mit dem Convenient zusammen, Künstliche Intelligenz in der Führung. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, braucht es eigentlich? Also KI?
Ja, kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Also brauche ich eine Lenkradheizung? Nein, ist sie nice to have? Definitiv, wenn man es einmal hat. Also ich sehe es tatsächlich so, dass es komfortables Tool sein kann im Alltag, im Arbeitsalltag, wie aber auch im privaten Alltag. Also von daher braucht es das zum Überleben wahrscheinlich nicht. Ist es was sehr komfortabel sein kann? Definitiv ja.
Ach, siehst du, und da bin ich nämlich schon wieder anderer Meinung, weil ich finde ja, dass es total das Leben erleichtert. Also braucht es das? Erstmal ist es da. Und dann aber die Frage, braucht es das, wenn ich im Unternehmen bin und mithalten will mit anderen Unternehmen, dann finde ich, braucht es auf jeden Fall, um die ganzen operativen Thematiken, strukturelle, prozessuale Thematiken viel besser, schneller im Griff zu haben. Sei jetzt mal sicher noch die Frage, ob viel besser, schneller auf jeden Fall, um mich dann aufs Wesentliche, nämlich wirklich auf die Führung, auf der Kundensegmentierung und so weiter zu fokussieren.
Ja, geht aber ja auch ohne. Haben wir ja die letzten 100 Jahre auch gemacht. Also es funktioniert ja auch, wenn es um Geschwindigkeit geht und um Fokussierung, bin ich da bei dir. Wenn es die Frage wirklich, braucht es das? Es macht Dinge leichter, aber brauchen, um Unternehmen zu führen oder erfolgreich zu sein, braucht es das bisher nicht. Wenn du mich in ein paar Jahren fragst, sage ich ja klar, weil es sonst ein Wettbewerbsvorteil für die anderen ist. Ne? Also ja, klar.
Dann hören wir gleich mal rein, was Dennis dazu sagt. Nicht weniger als du brauchst es, sondern die können wir anwenden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so starte ich selten, aber so starte ich heute mal. Denn wir wissen ja alle, dass sich die Arbeitswelt rasant verändert. Wir kennen künstliche Intelligenz, wir kennen Automatisierung und natürlich der verstärkte Einsatz von Robotern nimmt uns Menschen unglaublich viele Aufgaben ab und wie ich finde ja auch total gut. Aber die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich für uns Menschen? Und naja, welche Aufgaben bleiben uns vorbehalten und welche Kompetenzen benötigen wir eigentlich in Zukunft? Und genau zu diesem Thema hat unser heutiger Gast ein Buch mit dem Titel Future Work Skills, die 9 wichtigsten Kompetenzen für deine berufliche Zukunft veröffentlicht. Er ist Autor und Keynote-Speaker und begleitet zahlreiche namhaften Kunden dabei, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fit für die Arbeitswelt der kommenden Jahre zu machen. Und wenn er nicht gerade auf der Bühne steht oder ein neues Buch schreibt, verbringt er Zeit mit seiner Tochter oder geht wandern in den Münchner Bergen. Und damit sage ich herzlich willkommen, Dennis Fischer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, schön, dass du wandern sagst. Früher war ich mal Trailrunning machen, also so Joggen in den Bergen, aber seit die Tochter eben da ist, hat sich das erledigt und ich komme die Berge nicht mehr hochjoggend, sondern nur noch wandernd.
Ja, das ist das Alter. Ich schiebe das auch immer auf die Kinder, aber ehrlicherweise ist das Alter. Es klappt dann einfach nicht mehr. Wir starten rein, Mensch, die Future Leadership Skills sind für uns natürlich total spannend. Wir hatten ja letztes Jahr den ersten Future Leadership Lab mit dem Thema Let's Define Future Competences und haben da tolle Kompetenzen gehabt. Wir werden das ja am 15. 16. Mai wieder machen. Und da ist es für uns ja total spannend, da sich die Arbeitswelt eben rasant verändert. Welche Future Skills werden denn aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren über Erfolg oder aber auch über Stillstand entscheiden?
Ja, ich würde dir jetzt gerne die kurze Antwort geben und dir einfach 3 Skills nennen. Das hätte ich wahrscheinlich cool, auch irgendwie vor 3, 4, 5 Jahren noch gemacht, aber tatsächlich verändert sich das ja rasend schnell und dieser Begriff wird mega inflationär verwendet. Also ich weiß nicht, ob ihr auch diese Studie von der Cambridge-Universität gelesen habt. Da haben sie sämtliche Frameworks zum Thema Future Skills mal übereinander gelegt und so eine Wortwolke kreiert. Und am Ende waren es 341 Skills. Und natürlich stehen so ein paar in der Mitte, ja. Und das sind natürlich Dinge wie Digital Literacy, also Umgang mit digitalen Medien. Das sind Dinge wie Kreativität, wie Empathie, wie Selbstmanagement, wie Kommunikation. Also viele von denen, die ich auch unter meinen 9 Future Work Skills zusammengefasst habe im Buch. Aber trotzdem tue ich mir eben schwer zu sagen, ja, du musst jetzt genau diese 9 lernen, weil auch da kommt ganz drauf an, ja, in welcher Stelle bin ich, brauche ich überhaupt KI im Moment oder betrifft mich das noch gar nicht, weil ich irgendwo nichts damit im Alltag zu tun habe oder arbeite ich halt irgendwie in der Buchhaltung oder als Juristin und Jurist, dann sollte ich mich vielleicht mehr damit beschäftigen. Und so muss man das wirklich sehr, sehr individuell betrachten.
Und da habe ich gleich 2 Fragen, natürlich. Also man soll mal keine 2 Fragen stellen, ich stelle sie trotzdem. Also die erste ist natürlich ganz klar, was sind denn also eigentlich diese 9 Skills, von denen du ja gerade auch erzählt hast oder in deinem Buch geschrieben hast? Die erste Frage und die zweite finde ich auch ganz spannend. Du sagst gerade, naja, die Frage ist ja, brauche ich überhaupt KI oder brauche ich es nicht? Und da für mich, wann brauche ich es denn aus deiner Sicht?
Dann fangen wir mit der zweiten an, weil sonst habe ich die gleich wieder vergessen, wie ich mich kenne. Also im Prinzip, ja, sollte sich jeder damit beschäftigen und für sich selbst herausfinden, wann er oder sie es braucht. Ich habe da so einen super Prompt, den kann ich euch auch gerne im Nachgang zuschicken. Ist nichts anderes als ein vorgefertigter Prompt, der sagt, hey, lieber KI, hilfst mir jetzt herauszufinden, ob es in meinem Alltag Anwendungsfälle gibt. Bitte stell mir folgende 4 Fragen. Was mache ich überhaupt in meinem Job? Was sind meine Ziele? Was sind meine Herausforderungen? Und wo habe ich schon erste Ideen, wo KI unterstützen könnte, so. Und dann beantwortet man diese Fragen der KI und dann kriegt man eine Tabelle im Nachgang mit konkreten Anwendungsfällen, schon mit direkten Prompts, die man wieder anwenden kann. Und so würde ich auch da sagen, hey, genau, man kann nicht pauschal sagen, die Berufsgruppen brauchen es, die brauchen es nicht, sondern man sollte sich individuell auf jeden Fall damit beschäftigen, auf jeden Fall mal Claude, ChatGPT, Gemini, was auch immer ausprobieren, mal diesen Super-Prompt vielleicht hernehmen und dann gucken, gibt es da Anwendungsfälle, sind die heute schon sinnvoll? Das bringt mich auch so ein bisschen zu den Skills, ja. Mal gucken, ob wir die 9 zusammenkriegen. Wenn nicht, wäre es peinlich. Also der erste ist lebenslanges Lernen. So, das ist auch nichts Neues, ist vielleicht auch ein Metaskill. Was sich für mich darunter versteckt, ist noch eher dieses Thema Verlernen. Also da könnten wir wahrscheinlich jetzt eine ganze Podcast-Folge drüber sprechen, aber wie schaffen wir es halt, so ausgefahrene Denkmuster mal zu verlassen? Wie schaffen wir es mal, was Neues auszuprobieren? Eine Möglichkeit ist sicherlich, wie was ich jetzt gerade eben gemacht habe, mal seine gewohnte Umgebung verlassen. Ja, mal versuchen, aus Südafrika zu arbeiten, wie in meinem Fall, oder mal sein ganzes Equipment mit nach Mallorca schleppen, was ich auch schon gemacht habe, und da einfach gucken, wie verändert einen außen die Umgebung, wie kann man da vielleicht ein Stück weit Dinge verlernen. Nummer 2 ist Empathie. Klar, ich habe hier gerade so eine Postkarte, so eine alte wiedergefunden, steht drauf, Empathie gibt es nicht im App Store. Also die habe ich irgendwann mal drucken lassen, weil ich den Spruch cool fand. Ja, das ist natürlich das Buzzword schlechthin. Ja, alle brauchen viel mehr Empathie in Zukunft. Aber was heißt das? Für mich heißt es erstmal Empathie für sich selbst. So, bei sich selbst anfangen, mal seinen eigenen Wortschatz zu trainieren. Wie geht's mir eigentlich gerade? Wenn ich in Workshops, in Trainings frage, hey, wie geht's euch? Dann kommt so, ja, gut, ja, passt schon. Letztens habe ich gehört, muss. Ich weiß nicht, was muss für ein Gefühl ist, aber haben anscheinend auch manche Leute. Also Empathie für sich selbst entwickeln, um sich dann besser auch in andere hineinversetzen zu können. Und ich versuche jetzt die anderen mal ein bisschen kürzer zu fassen, sonst ist der Podcast gleich vorbei. Sowas wie Resilienz ist natürlich mit dabei, Kreativität, kritisches Denken, ja, wo kann man Dinge kritisch hinterfragen, unternehmerisches Denken, wo kann man selbst vielleicht schon auch gucken, wo kann ich mich selbst wegrationalisieren, wo kann ich mich selbst kannibalisieren in meinem Job. Das machen die wenigsten, weil alle Angst haben, ja, aber dann verliere ich ja meinen Arbeitsplatz. Nee. Wenn du guckst, wo kann KI dich selbst irgendwo kannibalisieren, dann lernst du auf dem Weg dahin so wertvolle Skills, dass du überhaupt keine Sorgen machen musst, dass dich irgendjemand kündigt. Ich hoffe, ihr zählt mit. Unternehmerisches Denken hatten wir gerade, Selbstmanagement, klar. Wo kann ich mich selbst im Alltag besser organisieren? Genau, und zwar nicht nur irgendwo optimieren, sondern wirklich auch mal abschalten, mal irgendwo gucken, ja, wo kann ich mal diese ganze Doom-Scrolling und so weiter verlassen und so ein bisschen wieder klarkommen mit meinem Leben, das geht dann wieder über in Resilienz. Und das zeigt auch schon ganz gut, dass nicht irgendwie die Skills so getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern dass die halt alle miteinander zusammenhängen. Deswegen habe ich auch so ein Spinnennetzdiagramm entwickelt, wo die sich gegenseitig quasi bedingen. Und wenn du deine Resilienz trainierst, dann trainierst du auch irgendwo dein Selbstmanagement und dein kritisches Denken und so weiter.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Und interessant ist ja, dass bei den Themen, bei den neuen Skills, die du gerade nennst, bis auf Umgang mit Medien oder Medienkompetenz, im Grunde sind alles Soft Skills.
Ganz genau, ja. Und das ist also...
Also wir könnten ja auch Hard Skills
haben. Ja, total. Also es liegt auch so ein bisschen natürlich an dem Fokus meines Buches. Ja, ich hätte auch sagen können, hey, ich schreibe irgendwie einen Teil über Digital Literacy und die digitalen Kompetenzen und den anderen Teil über Soft Skills. Ich wollte halt auch ein bisschen polarisieren und sagen, hey, ja, das ganze Thema KI, Umgang mit KI, Umgang mit Technologie und so weiter, ethische, moralische Fragen, ist alles wichtig, aber viel wichtiger sind halt noch diese Soft Skills, die ich beschrieben habe.
Ich finde ja immer, dass die gar nicht so neu sind, sondern ich glaube eher, genau das hast du eben auch schon angedeutet, ne? Es sind jetzt keine alten oder keine neuen Leute, Kompetenzen, die Menschen mitbringen, sondern es sind oft Dinge, die wir wieder nach vorne holen oder die wir eher wieder ins Bewusstsein rücken. Also unternehmerisches Denken erwarte ich ehrlich gesagt von jeder einzelnen Person, die wenigstens in der Führung ist, am liebsten auch schon auf Mitarbeiterebene, dass sie mitdenken. Und gleichzeitig ist das ganz lange verloren gegangen und ja auch nicht überall notwendig oder auch nicht überall gewünscht wahrscheinlich sogar. Von daher finde ich das super spannend und ich sage immer, meinen Führungskräften oder auch wenn ich im Training und Coaching war, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich habe gesagt, bei uns war es ja bisher nicht unbedingt KI, die den Arbeitsplatz strittig gemacht hat, sondern andere Personen, die nachrücken. Und ich habe immer gesagt, wenn keiner an deinem Stuhl sägt und keiner nachrückt, dann kannst du dich auch nicht bewegen. Wohin sollst du denn dann gehen? Und das ist im Prinzip ja das Gleiche, ob das eine KI ist, ob das eine andere Person ist oder was der Grund ist. Wenn du dich entwickeln willst, ist das jetzt einfach nochmal eine komplett andere Chance. Deswegen fand ich das Bild eben sehr schön, weil das mich sehr anspricht zu sagen, seht die Chancen auch in den Themen und den Dingen mit all den Gefahren und Risiken, die sicherlich für den einen oder anderen Job auch dahinter stecken. Ne? Also da sind ja Sorgen und Nöte, die sicherlich okay sind, aber sich darüber hinaus damit zu beschäftigen, sagen, und was sind die Chancen und wie kann ich die dann auch nutzbar machen? Nicht sehr schön.
Total, ja. Ich hake da ganz kurz ein, zum einen, weil noch 2 Skills fehlen, ist mir gerade aufgefallen. Nicht, dass irgendwelche aufmerksamen Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, das waren doch erst 7. Kommunikation fehlt noch und da meine ich nicht nur Kommunikation untereinander, wie sie wir jetzt betreiben, sondern auch Kommunikation mit den Maschinen oder auch Kommunikation der Maschinen untereinander. Es wird ja schon in absehbarer Zeit wahrscheinlich mehr KIs und KI-Agenten geben als Menschen. Und das wird interessant. Und das andere Thema ist Problem-Solving, also Probleme lösen, was eigentlich so ja, inhärent die stärkste menschliche Fähigkeit ist, die wir schon immer drin haben, aber halt irgendwo auch ein Stück weit verlernt haben. Zu dem, was du gesagt hast, Hanna, was ich ganz oft beobachte, ist eben genau dieses Thema, ja, das ist ja eigentlich genau total logisch und wir müssen uns selbst kannibalisieren und das sagt sich jetzt auch so leicht in meiner Rolle vielleicht oder wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, aber was ich halt dann im 1-zu-1-Gespräch merke, sind ganz, ganz viele Ängste, die Leute haben. Das sind irgendwie Verlustängste, sind Ängste, abgehängt zu werden, Versagensängste und das finde ich, also wenn ich jetzt das Buch heute nochmal schreiben würde, würde ich das wahrscheinlich mindestens als 10. Skill hinzufügen und sagen, hey, dieser Umgang mit Ängsten, das auch wirklich anzusprechen, zu thematisieren als Führungskraft, die Leute da ernst zu nehmen, über eigene Ängste zu sprechen, da voranzugehen, finde ich unheimlich wichtig, weil am Ende, ja, ist Mut nicht irgendwie das Gegenteil von Angst, sondern Mut ist halt, trotz der Angst ins Handeln zu kommen. Und wie schaffen wir das, die Leute irgendwie mit ihren Ängsten und Sorgen ernst zu nehmen? Und ich war letztes Jahr vor 150 Assistentinnen von einem Automobilzulieferer. Also einerseits Assistentenjobs, ja, die eh schon gefährdet sind und dann auch bei einem Automobilzulieferer. Ja, also gute Nacht, ja. Da brauche ich mich nicht vorne hinstellen und sagen, yo, Chaka, da müsst ihr halt mal ein bisschen mutiger sein. Was ist euer Problem? Ja, nee, da sprechen wir dann eben viel mehr über andere Themen. So.
Ja.
Und wenn du, das finde ich ein total wichtiges Thema, wenn wir davon von Skills auf der einen Seite reden und von Ängsten auf der anderen Seite, was hilft denn, um diese Ängste zu nehmen? Ja, dass KI eben nicht als Bedrohung empfunden wird, sondern als Chance gesehen wird. Und vor allem für mich die Frage, was hilft auf Führungs- und Unternehmensebene? Mhm. Ängste nehmen, Vorbild sein, das ist das, was ich jetzt schon rausgehört habe. Was würdest du denn noch mitgeben können?
Also klar, darüber sprechen, ja, ganz, ganz wichtig, weil auch viele Ängste hat man ja auch so wirr im Kopf und wenn man sie dann mal selbst artikuliert, merkt man ja, okay, das eine ist vielleicht Wirklichkeit und das andere ist vielleicht nicht ganz so tragisch. Was mir tatsächlich ganz gut geholfen hat und auch was ich mit ein paar Kollegen besprochen habe, so war dieser Blick in die Geschichte, ja, dass man einfach mal zurückschaut. Ich habe mal Zeitungsartikel recherchiert, wo schon in den 20er Jahren irgendwie stand, ja, die Roboter werden uns alle arbeitslos machen. In den 40ern, in den 60ern, dann war es halt irgendwann die Maschine, der Computer. Heute ist es die KI. Also auch das Internet am Anfang war ja so das Ding, was uns alle irgendwann abschafft und die Weltherrschaft übernimmt und so weiter. Und so ist es jetzt halt gerade mit der KI wieder. Also da sich auch immer wieder bewusst machen und bewusst reflektieren, was trifft mich jetzt wirklich und was ist halt irgendwie auch durch die Medien aufgebauscht, weil sich es gut verkauft, aber das gab es vor 20, 30, 40 Jahren auch schon. Ja. Genau, also das so und weiß nicht, ob ihr diese Studie kennt, die jetzt gerade letzte Woche veröffentlicht wurde und in meiner KI-Bubble so ein bisschen viral gegangen ist, dass Forscher der Universität in Seoul herausgefunden haben, dass auch die KI Ängste hat. Also die haben einer KI so einen Angstfragebogen oder mehrere Angstfragebögen gegeben, wo sie so 40 standardisierte Fragen beantworten mussten. Da kam dann erstmal ein neutrales Level raus und dann haben sie die KI gefüttert mit irgendwelchen traumatisierenden Texten und haben ihr danach nochmal den Fragebogen gegeben und da hat sie dann wirklich quasi öfter in diesem Fragebogen angekreuzt, ja, ich fühle mich nicht so gut, ja, mir macht die Weltlage zu schaffen und so weiter. Und danach haben sie dann der KI wieder sozusagen Achtsamkeitsübungen gegeben, die sollte sich irgendwie in Ruhe so eine winterliche Landschaft anschauen, die sollte so einen beruhigenden Text lesen. Und haben mir nochmal zum dritten Mal eben diesen Angstfragebogen gegeben und da war sie dann wieder etwas entspannter, aber auch nicht auf dem Ausgangslevel. Und das finde ich nur beim Thema Angst ganz interessant, dass man mal selbst so sich hinterfragt und sagt, okay, die KI hat auch Ängste, naja, aber die KI ist jetzt kein Mensch, das ist irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Und trotzdem, ja, gibt es da für mich irgendwo eine spannende Parallele zwischen unseren Ängsten, vielleicht den Pseudo-Ängsten, die KI da beantwortet und wie wir mit diesem Angstthema generell umgehen.
Wow. Und ich finde das, ich muss so gerade grinsen, wenn du diese Geschichte, wenn du die Geschichte erzählst, dass die KI ja auch Angst hat, weil ich immer sage, shit in, shit out. Wenn das war so, wie wir die KI füttern und wir reden ja nicht von, also ne, wir wissen ja, wenn wir von der KI reden, reden wir eben nicht nur von ChatGPT, sondern von allen möglichen KI-Applikationen, die es eben so gibt. So, das heißt aber trotzdem shit in, shit out. So wie wir sie füttern, so das kommt eben auch nach außen und das finde ich nochmal ganz wichtig. Und wenn wir sie mit Achtsamkeit füttern, wird auch Achtsamkeit da. Also wenn wir das wieder aufs Menschlichkeitssinne transferieren, ist es eben, der Mensch ist genauso, wenn du überall Ängste nur hörst, ja, ganz viel Nachrichten liest und nur Nachrichten mitbekommst und das alles wirklich reinnimmst, dann bist du auch voller Ängste. Und wenn du dich aber mit Achtsamkeit, mit schönen Dingen und so weiter beschäftigst, dann internalisierst du das eben auch. Und das finde ich total spannend, dass du eben rüber
zu schauen. Ja, gerne, Hanna.
Ich wollte nur ergänzen, ich habe gestern Abend einen Film gesehen, The Electric State, Kid Cosmo. Ich musste gerade nochmal schnell gucken, wie der Film heißt. Und der beschäftigt sich genau damit. Also in einer etwas anderen Zeit, 1994, und da ging es auch darum, Mensch versus Maschine, aber tatsächlich diese ganzen Figuren aus unserer Kindheit, die eben Roboter, eher auf Roboter, weniger auf KI, wobei das natürlich dahinter steckt. Und am Ende, und das ist, glaube ich, ein finde ich, ein schönes Fazit aus dem Film gewesen. Geht's nur gemeinsam, Mensch und Maschine, Mensch-Roboter, Mensch-KI. Ich glaube, egal was es ist, wir sind beide von der Welt nicht wegzudenken. Also das heißt, der beste Weg ist eben, gemeinsam nach vorne schauen, wie kann man gegenseitig das Beste rausholen, wie kann mich die KI unterstützen, wie kann die KI mir aber vielleicht auch Freiheiten ermöglichen. Der Film ist natürlich auch so ein bisschen Utopie und gleichzeitig habe ich mich gerade sehr an gestern Abend erinnert gefühlt, als wir darüber gesprochen haben, weil das ist genau das Thema, was wir haben und auch das Ergebnis ja offenbar aus der Studie. Das finde ich unheimlich spannend und wertvoll, sich eben auch mit beiden Seiten zu beschäftigen.
Und wenn wir von KI sprechen, und du hast gerade den 20er Jahre genannt, KI in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz auf dem ersten Level ist ja, also die einfache künstliche Intelligenz 1956 das erste Mal beschrieben worden und jetzt reden wir von 2025, also wir reden schon auch davon, dass das ein paar Jahre schon her ist. Wenn wir von Wellen sprechen, wissen wir auch aus der Forschung, dass Wellen einfach brauchen, bis sie ankommen. Das Automobil war am Anfang auch die Sache, braucht überhaupt keine, braucht schon ein Automobil, wir haben Pferde. Internet am Anfang natürlich auch, wer braucht denn Internet? Das braucht, und so. Also insofern glaube ich, haben wir schon auch die Chance, was die Ängste angeht und die Transformationsprozesse angeht, dass wir jetzt die Chance haben, aus meiner Sicht wirklich reinzugehen, vorzuarbeiten, nämlich mit den Skills, die wir haben, wo wir wissen, wir brauchen Diskurskompetenz, Diskussionskompetenz, Problemlösekompetenz etc. Und wenn wir uns die wirklich aufbauen und hier reingehen, haben wir einfach die Chance, also einen Transformationsprozess gut zu beschreiben. Und genau das führt mich nämlich zu meiner Frage. Unternehmen, die ich so begleitet habe, komme ich meistens jetzt zum Thema Führung rein. Und da sind ganz oft schon Change-Prozesse vorangegangen, aber sie sind nicht begleitet worden. Und Veränderungsprozesse passieren immer wieder. Und im Moment sind wir natürlich in so einer Multi-Crisis. Also wir haben jetzt nicht nur einen Transformationsprozess in Unternehmen, sondern gewöhnlicherweise haben wir mehrere mit mehreren Ängsten. Und für mich die Frage, wie denkst du darüber? Ja, wie können wir damit umgehen? Wie können wir diese Multi-Crisis gut auflösen? Eben im Thema Kompetenzen, im Thema Begleitung von Transformationen, im Thema Ängste nehmen und so weiter. Was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, große Frage. Ich pick mal ein paar Aspekte raus und dann könnte einhaken. Also generell gibt es ja schon diesen schönen Begriff vom Soziologen Steffen Mau, der von der Veränderungserschöpfung spricht. Und das ist halt etwas, was ich ganz häufig beobachte, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf Veränderung, auf Neues. Ja, da früher waren sie vielleicht noch offen für neue Tools und neue Programme. Und jetzt gibt es ja auch diese schöne Meta-Suche hier, ki-suche.io, so eine Website, wo halt mittlerweile, ich glaube, über 9.458 KI-Tools irgendwie aufgelistet sind. Und also das zum einen mal den Leuten zu sagen, hey, guck mal, ja, da passiert gerade ganz viel und da kommen täglich neue Tools, aber ganz ehrlich, was ihr braucht, ist vielleicht ChatGPT zum Anfang oder unser hauseigenes GPT oder so. Und fangt mal damit an. Und ich habe letztens von Cal Newport, ist ja auch so ein Autor, mit Deep Work hat der geschrieben und so, der hat in einem Podcast so schön gesagt, naja, also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir irgendeine neue große Technologie verpassen, weil wenn es dann irgendwann da ist, sowas wie Google Mail oder YouTube oder so, ja, dann dringt es auch bis zu uns vor, ja. Also wir müssen jetzt nicht alle 9.400 Tools ständig testen und das Gefühl haben, wir müssen da auf dem Laufenden sein, sondern so uns da ein bisschen entspannen vielleicht auch und trotzdem irgendwie dranbleiben. Und was für mich dann im Moment ganz wichtig ist, dass wir halt auch als Führungskräfte, als Geschäftsführerin, wie auch immer, nicht einfach sagen, ja cool, da führe ich jetzt eine KI ein und dann kann die irgendwie von der Renate aus der Buchhaltung 30% der Aufgaben übernehmen und vom Thomas aus dem Marketing irgendwie 50%, weil so ist es ja nicht. Ja. Es wird ja nicht so sein, dass jetzt irgendwie Stück für Stück die Aufgaben an die KI wandern, bis wir irgendwann nur noch da sitzen und den ganzen Tag Netflix schauen, sondern das ganze Unternehmen, die ganze Arbeitsweise wird sich ja verändern. Also nehmen wir konkret irgendwie ein Beispiel Marketing. Heute sitzen da von mir aus zwei Leute, die sich um Social Media kümmern und Twitter oder X und LinkedIn und was auch immer Posts erstellen. Die nutzen wahrscheinlich schon KI, ein bisschen um zur Bildgenerierung und um ein paar Texte zu schreiben. Aber wie wird es in Zukunft sein? Naja, wir werden halt irgendwie Hunderte an Twitter oder X-Bots haben. Die generieren dann wieder irgendwie die besten Beiträge, geben dir an eine Master-KI, die sitzt oben drüber, schaut sich an, welche von diesen 100 generierten Beiträgen könnten am besten performen und die gibt sie dann irgendwann weiter vielleicht noch an Menschen, der dann nur noch entscheidet, ja okay, der Beitrag für Dienstag, der Beitrag für Mittwoch und der für Freitag und schreibt den nochmal ein bisschen um so. Also das wird die gesamte Produktionskette in den vielen Bereichen wird komplett sich verändern Und ich glaube, da müssen wir anfangen, als ja, gerade auch als Führungskräfte, uns zu überlegen, okay, wie könnte meine Abteilung, mein Bereich irgendwie in den nächsten 3, 4, 5 Jahren aussehen? Und was davon, und das wird jetzt das Spannende, heute führen Führungskräfte Menschen. In Zukunft führst du als Führungskraft irgendwie ein Team von Menschen, aber auch halt ein Team von KI-Bots und Agenten, ja, die dann auch Teil des Teams sind, die irgendwie gewisse Aufgaben übernehmen, die Dinge falsch machen, wie jeder gute Mitarbeitende, die Dinge besser machen als die anderen und so weiter. Und da immer wieder zu vermitteln, das wird richtig spannend. So.
Ja, das glaube ich auch, weil das verändert die Aufgabe enorm, weil es ist schon was anderes, ob ich eine KI führe, in welcher Form auch immer oder nicht. Ich habe mir das gerade auch nochmal gedacht, magst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Unterschiede, also oder die Begrifflichkeit KI-Agenten mit 2, 3 Sätzen erläutern, weil ich nicht sicher bin, dass jeder schon gut im Umgang mit so Bots versus Agenten zum Beispiel ist.
Ja. Ja, genau. Also genau, ich versuche es in meiner Sprache so. Ich bin auch kein Techie, aber was ich jetzt bisher so mitbekommen habe und ausprobiert habe, sind KI-Agenten eben Leute, die, oder nicht Leute, sorry, sind KI-Agenten eben gewisse, im Moment große Sprachmodelle, wie ChatGPT zum Beispiel, die dann Aufgaben komplett autonom erledigen. Das heißt, ich will jetzt irgendwie meinen nächsten Trip wieder nach Südafrika buchen für nächsten Winter und da könnte ich jetzt natürlich irgendwie eine KI losschicken und sage, ja, such mir mal ein paar Flüge raus und eine andere, ja, such mir mal irgendwie Unterkünfte raus und eine dritte, die mir irgendwie erstmal Locations und bestimmte Orte in dem Land vorschlägt und so weiter. Und ein Agent macht im Prinzip alles auf einmal. Dem sage ich halt, hey, ich will dahin, das sind die Rahmendaten, so viel Budget habe ich, wir sind zu dritt, meine Tochter, meine Freundin, ich brauche irgendwie gutes Internet, weil ich remote arbeiten will. Und so weiter. Und jetzt stellen wir mal die ganze Reise zusammen und ich muss am Ende dann quasi nur noch selbst auf Buchen klicken. Das ist so das Hype-Thema 2025. Ich glaube, da tut sich auch einiges, was man bisher so sieht von eben Operator, nennt sich das bei OpenAI. Das ist noch sehr überschaubar. Ja. Also da geht dann jemand irgendwie auf Google oder so, sucht quasi nach verschiedenen Unterkünften, zeigt dir dann die besten an, da muss dann viel noch selber manuell machen. Also es ist noch lange nicht da, wo es sein kann und muss. Aber da tut sich eben extrem viel. Und genau, da werden dann komplette Arbeitsschritte, Prozesse von vorne bis hinten automatisiert werden können.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, was nachher dann, wenn wir da sind an dem Punkt, dann wird es richtig interessant für uns und unsere Umgebung, ja.
Und wenn es gut funktioniert auch, das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe auch so ein Programm, Sintra AI nennt sich das. Da sind verschiedene Agenten, 12 Agenten drin, die ich nutzen kann. Aber das Einzige, was wirklich gut läuft, finde ich, ist so das Posting. Das finde ich ganz gut. Aber ansonsten Bildgenerierung ist noch nicht so gut. Und viele andere Dinge passen für mich einfach auch noch nicht ganz so gut.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich möchte
ganz gerne nochmal.
Das regt mich tierisch auf, so in den letzten Wochen. Vielleicht habt ihr da irgendwie eine Lösung, wie man damit umgehen kann. Weil genau du sagst, was du sagst, Posting. Ja, das ist ja im Moment in meiner LinkedIn-Blase sind gefühlt 70-80% aller Posts irgendwie durch KI generiert, plus dann teilweise die Kommentare, die drunter stehen, sind auch wieder von KI generiert. Und ich denke mir so, also die Frage ist ja nicht nur, was können wir alles mit der Technik, sondern was wollen wir auch und in welcher Welt wollen wir leben in Zukunft? Ja? Und wenn wir irgendwann nur noch in einer Welt leben, wo ich vor LinkedIn sitze, wo irgendwelche Bots ihre Kommentare posten und irgendwelche anderen Bots diese Kommentare kommentieren, also der Welt will ich nicht leben und deswegen bin ich auch immer weniger auf LinkedIn die letzten Wochen, weil ich echt da irgendwie genervt und frustriert bin. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht oder ob ihr das anders seht.
Ja, also ist tatsächlich so, das glaube ich auch, weil es einfach, ich meine, es ist unglaublich viel Zeit, ja, die es kostet, wirklich einen Post zu erstellen. Das geht ja weiter, wenn du sagst, du machst halt dann kurze Videos letzten Endes, dann kannst du die auch komplett KI-generiert machen, wenn du das auch möchtest. Ich glaube auch, dass das dass es weniger wird. Und ich glaube, dass einfach ein intelligentes Netzwerken total wichtig ist. Und ich habe ja gerade eben eine Firma gegründet, Netzwerkintelligenz, weil ich davon überzeugt bin, dass das einfach auch das Wichtige ist. Ja, also sowohl global gesehen als aber auch im Kleinen gesehen. Denn wie können wir denn auch wirklich einen besonderen Mehrwert schaffen? Wie können wir es denn schaffen, in Transformationsprozesse zu gehen? Wie können wir es denn schaffen, Ängste zu nehmen? Das schaffen wir nicht alles alleine. Das schaffen wir, wenn wir das intelligent mit anderen Menschen machen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganzen Social-Media-Plattformen schon noch abkratzen, weil auch viel mehr Masse da ist. Ja? Da macht dann vielleicht Quantencomputing auch wieder Sinn, die sehr viel schneller, sehr viel mehr Daten auch überschauen können. Aber ich glaube, dass unser Geist es auch gar nicht schafft. Also auch bei LinkedIn oder was auch immer ist einfach so viel da. Das schaffst du ja gar nicht, das alles zu begreifen und reinzubauen. So. Und dann ist es natürlich leichter, das über ein KI zu machen. Ich glaube aber auch, dass der Persönlichkeit flöten geht und der Mensch flöten geht. Und insofern wird es halt noch mehr darauf ankommen, dass wir wieder persönlich miteinander in Kontakt kommen und ein vernünftiges Netzwerk
haben. Genau, oder halt über Podcasts, weil das finde ich auch so ein Medium, was extrem gewachsen ist in den letzten auch 2-3 Jahren nochmal. Ja. Und zu guter Recht, weil man da einfach wirklich mal jetzt eine Dreiviertelstunde oder bei manchen Podcasts wie Zeit alles gesagt, kannst du irgendwie 8 Stunden Menschen zuhören, wie sie sich tiefgründig über irgendwas unterhalten und eben nicht nur hey, cooler Post, so 2 Sätze irgendwie austauschen.
Ja, genau. Ja. Ich empfinde es eher als Spam. Also wenn alles KI generiert ist, habe ich kein Interesse zu lesen. Also es ist für mich nicht interessant, was die KI zu sagen hat, weil die fasst im Moment noch meistens das zusammen, was andere Leute eh gesagt hätten, sondern oft ging es ja mehr darum, welche Position beziehst du, welche Meinung hast du, was ist deine Expertise dazu, wenn da KI generiert steht, finde ich es. Also wenn es diese Massen hat, dann hat es für mich einen Spam-Charakter und damit lese ich es einfach nicht mehr und dann weiß ich nicht, wofür braucht man es dann. Eine Freundin von mir hat jetzt auch ein paar Mal eine KI-generierte Werbung gemacht für ihre Designs, also die ist Designerin. Man hat sofort gesehen, dass das Fake ist, dass es nicht von ihr ist. Also das Produkt ist von ihr, aber das Drumherum nicht. Und ich fand es überhaupt nicht ansprechend zum Beispiel. Also mich hat das sofort gesagt, ich sehe den Unterschied. Einfach man hört es und man, auch selbst wenn es nicht da steht, man merkt und hört immer noch den Unterschied zu der Person, die man vor sich weiß. Wir wissen alle, je öfter man mit KI arbeitet, desto mehr nimmt sie ja auch die Schriftform an, die man hat oder je nachdem, was es ist, die Sprache. Ich finde es trotzdem tatsächlich weniger, mich interessiert es weniger, mein Interesse ist geringer, wenn da steht KI generiert. Am Anfang ist es, glaube ich, anders, damit man ein Gefühl dafür bekommt, aber irgendwann denkt man ja, okay. Deswegen, diese Bubbles sind ganz interessant und ich bin schon eine ganze Weile nicht mehr sehr aktiv auf LinkedIn. Das hat aber eher Zeitfaktoren, dass ich einfach mich nicht mehr durchwühlen mag durch alles und ich kriege es einfach zeitlich nicht gut hin. Aber deswegen umso spannender, diese Eindrücke zu haben, wann lese ich was und wie viel Zeit nehme ich mir. Und bei mir ist es ein ganz klares K.O.-Kriterium. KI generiert ist bei mir nichts, was mich zieht. Also hat keinen Pull-Faktor für mich. Im Gegenteil, dann sage ich ja, okay, dann ist es auch morgen noch da.
Wenn du es dann weißt, ne? Also wenn du dann weißt, was von KI ist und was nicht von KI ist, weil steht ja nicht da KI generiert. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf das Frage beantwortet.
Es ist, glaube ich, die wird nie beantwortet sein, aber das ist ein guter Input nochmal von euch. Ja.
Direkt wieder im Moderationsmodus gewechselt. Wieder zurück in den Podcast-Modus. Auch spannend, ne? Dass du ja verschiedene Rollen hast, selbst dass du einfach in verschiedenen Rollen wieder unterschiedlich agierst und das kann eine KI vielleicht mit einem Superprompt ja auch ganz gut, aber es macht schon Sinn, wenn wir Menschen noch dahinter sind. Und zu diesem Wir Menschen habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, du bist ja auch viel in Unternehmen drin. Mitarbeitende sind ja auch diejenigen, die, wenn ich mir so ein Soziogramm anschaue, da habe ich den aktiven Befürworter, den aktiven Gegner, den passiven Befürworter, den passiven Gegner. Also ich habe ja die ganze Bandbreite, gaussische Glockenverteilung mit dabei. Wie schaffen es denn aus deiner Sicht, Mitarbeitende für Veränderungen zu begeistern, die eben so normal dabei sind oder die eben auch wirklich nicht begeistert sind von Veränderungen, die sagen, nee, ich finde nicht, dass wir das jetzt brauchen. Und zwar aktiv finden, dass sie es nicht brauchen. Wie schafft man es aus deiner Sicht?
Also ich gebe mal ein ganz konkretes, kleines Beispiel, was ich letzte Woche mir ein Kunde erzählt hat. Das fand ich irgendwie ganz cool. Der hat gesagt, ja, er hat eben auch so 1-2 Leute, die sind schon ein bisschen offener, aber die meisten haben überhaupt keine Lust, irgendwie KI oder in dem Fall auch ChatGPT einfach mal auszuprobieren, zu nutzen. Was hat er gemacht? Der hat einen Tisch in die Mitte des Raumes gestellt. Das ist irgendwie so ein Großraumbüro mit 20 Leuten. Ein Tisch, wo quasi für alle der ChatGPT Pro-Account drauf ist. Und das können sie nutzen so. Und natürlich sind dann die es eh schon nutzen, da vielleicht mal hingegangen, haben mal ein bisschen was ausprobiert, dann standen auf einmal 2 Leute da, dann kam auch mal jemand dazu, der es bisher noch nicht so genutzt hat und das hat jetzt bei denen extrem gut geklappt, das ist nicht immer der Fall vielleicht, aber das fand ich sehr inspirierend, weil ja einfach 2 Dinge umgesetzt werden, zum einen eben, dass es wirklich sichtbar ist, ach krass, okay, der geht jetzt dahin und der macht irgendwie die Aufgabe jetzt auf einmal 30% schneller und wieso raucht der jetzt 5-mal am Tag und nicht nur 3-mal am Tag, ja, weil er vielleicht halt ChatGPT clever einsetzt und Das andere war so ein Satz, den ich auch immer gerne predige, nämlich never prompt alone. Also wenn man sich alleine irgendwie hinsetzt und versucht, einen guten Prompt zu schreiben, ja, da kann schon was rauskommen. Und wenn man dann die KI vielleicht noch zur Unterstützung nimmt, dann wird er noch ein bisschen besser. Aber wenn ich halt mich mit 2, 3, 4 Leuten davor stelle, die sagen, ah, da hast du das noch vergessen oder hey, da muss doch der Satz noch rein oder was auch immer, dann ja, kommt da oftmals ein deutlich besserer Prompt raus und kann zumindest schon mal so einen kleinen Effekt haben. Was ich extrem wichtig finde, ist einfach auch als Führungskraft so eine gewisse Jobgarantie irgendwie auszusprechen, ja, dass man jetzt nicht sagt, hey, ihr kümmert euch mal darum und dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht, so, sondern nee, hey, es geht nicht darum, euch abzuschaffen, ich brauche euch alle. Letztens war ich bei so einem hessischen Mittelständler, der hat gesagt, ja, der findet da keine Leute irgendwo in der Nähe von Gießen, so, deswegen muss er den Leuten natürlich irgendwie auch eine Sicherheit geben und sagen, ihr habt die Jobs die nächsten 5 Jahre oder noch länger und beschäftigt euch jetzt aber mal mit, damit wir halt irgendwie den Anschluss nicht verlieren. Und was dann halt hilft, natürlich, wie so häufig, finde ich, in so Veränderungsprozessen sind so kleine Leuchtturmprojekte, dass man mal Dinge vorstellt, dass man sagt, hey, hier, der Thomas aus der Buchhaltung, der kann jetzt jeden Tag eine halbe Stunde früher nach Hause gehen, weil er irgendwie deutlich effizienter ist als vorher. Und dann ja, nehmen sich die anderen da vielleicht ein Beispiel oder fragen mal den Thomas und lassen sich da inspirieren. Was für mich immer so das gerade da bei diesen verschiedensten KI-Tools, sei es jetzt Notebook-LM, was ich auch mega hilfreich finde, um irgendwie Dokumente zusammenzufassen zu lassen oder auch die Suno.com, wo man so Lieder kreieren kann. Ja klar, das ist alles eine Spielerei, aber auch da als Führungskraft hinzugehen, das vorzuleben, vielleicht mal für die nächste Firmenfeier so ein Lied mit Suno zu komponieren, um einfach zu zeigen, guck mal, auch ich verwende irgendwie eine Stunde pro Woche damit einfach da rumzuspielen und ihr dürft es sogar während der Arbeitszeit machen vielleicht. Und ja, am Ende hatten wir schon, jede technische Revolution war am Anfang ein Spielzeug, bevor sie irgendwann mal zum Werkzeug geworden ist. Und das ist genau so zumindest dieser spielerische, pragmatische Ansatz, den ich vertrete. Mhm. Aber ich glaube, es gibt bestimmt viele andere Wege, wie man da die Leute mitnimmt auf die Reise.
Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Unternehmen begleitet, die einen Tag in der Woche tatsächlich so einen Lerntag hatten. Also freitags durften sie sich immer, ich glaube sogar 4 Stunden Lernen wirklich rausnehmen. Und das ist genau das Gleiche. Ja? Dann einfach, wenn ich möchte als Führungskraft, als Unternehmer, dass die Mitarbeitenden sich da voller Freude mit beschäftigen, dann ihnen eben aber auch die Zeit zu geben und wirklich die Zeit zu geben, du darfst dich damit beschäftigen, probier das wirklich aus, mach da deine Fehler und lern wieder neu. Das finde ich total wichtig, weil es gibt zu viele Unternehmen, zumindest in meiner Bubble auch immer noch, die wirklich nur Zahlen, Zahlen, Zahlen machen, 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 machen. Wir können uns keine Zeit für Change nehmen, wir können uns keine Zeit, Dinge ausprobieren nehmen, Zeit für Fehler haben wir auch nicht so ungefähr. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Ja? Und dann sind wir wieder in so einem Druckbetankung, dass die Mitarbeitenden, die einfach sagen, ja, kann ich mir schon vor, aber kann ich ja nicht, ist ja keine Zeit dafür da. Das macht einfach keinen Sinn.
Und klar, was am Ende, also ich auch letztens so ein schönes KI-Change-Canvas gesehen. Es gibt ja für alles Canvas mittlerweile, so schöne Plakate. Und das fand ich aber ganz gut, weil da halt so 4 Leitfragen drauf waren, nämlich ja, was ist denn unser Ziel mit KI? Ja? Warum wollen wir denn KI überhaupt einsetzen? Wozu soll das führen, dass man da auch die Leute abholt, mit ihnen spricht? Zweite Frage, was sind konkrete Use Cases? Haben wir da eben schon Beispiele? Oder fragen wir mal die KI? Dritte Frage, was sind Hindernisse? Woran kann es auch irgendwie scheitern? Und vierte Frage halt, was sind jetzt die konkreten nächsten Schritte? Also klassisches Vorgehen, nur so ein bisschen auf KI eben umgemünzt und immer wieder diese Metakommunikation. Ja, das ist ja auch was uns von der KI und von allen anderen Lebewesen, also echten Lebewesen auf der Erde unterscheidet, so, dass wir darüber kommunizieren, wie wir kommunizieren, dass wir uns da austauschen können. Das finde ich extrem wichtig auch in so einem Veränderungsprozess.
Das ist schon mal sehr gut. Jetzt vielleicht nochmal so zum Ende. Würde ich gerne nochmal den Dreh wieder zum Anfang kriegen. Und zwar haben wir am Anfang angefangen mit dem Thema Zusammenarbeit, mit Future Skills. Du hast über New Work auch gesprochen. Und für mich nochmal, oder für unsere Zuhörer und für mich nochmal, wie schafft man es denn zum einen, eine Innovationskultur wirklich zu implementieren auf der einen Seite und auch anschließend an der Stelle, was heißt eigentlich New Work wirklich? Weil New Work ist ja, können wir nicht mehr von Homeoffice sprechen, können wir nicht mehr vom Kicker sprechen oder von dem Obstkorb sprechen. Was ist für dich wirklich New Work und wie können wir es auch implementieren? Ja.
Also ganz ehrlich, dieser Begriff New Work, da bin ich in den letzten 1, 2 Jahren, würde ich sagen, so ein bisschen agnostisch geworden. Also es ist mir fast egal, wie wir das Ganze jetzt nennen, ob es jetzt Future Work heißt oder New Work oder was auch immer, weil halt jeder dann doch wieder irgendwas anderes drunter versteht. Die einen kennt ja auch irgendwie Tischkicker und Obstkorb und so weiter, die anderen halt irgendwie Homeoffice. Und für mich ist es wirklich die Frage, wie wollen wir denn arbeiten? Und zwar nicht unbedingt nur in 3 Monaten, sondern halt eher in 2, 3 Jahren. So, wie stellen wir uns eine Arbeitswelt vor? Wenn meine Tochter jetzt groß wird, was stelle ich mir für die für eine Arbeitswelt vor? Und es sind so viele Aufgaben, die wir heute eigentlich erledigen, wo man wahrscheinlich in 20, 30 Jahren sagt, hey, das sind menschenunwürdige Aufgaben. Ja. Also so wie wir heute nicht mehr im Bergwerk unten irgendwie schuften, wenn es nicht unbedingt sein muss, so wie wir nicht mehr stumpf irgendwie auf der Rechenmaschine rechnen oder auf der, wie heißt es, Schreibmaschine irgendwelche Tabellen anlegen oder so, so werden wir auch irgendwann nicht mehr irgendwelche Online-Marketing-Kampagnen selbst überwachen und 180.000 Mal am Tag das Gleiche irgendwie erzeugen. Und das finde ich die erste wichtige Frage, so was sind wirklich menschenunwürdige Aufgaben, die wir einfach in Zukunft nicht mehr machen wollen. Zweite Frage für mich, auch so im Thema New Work, kommt ja auch von Friedrich Bergmann und so, also was ist irgendwie so der Sinn der Arbeit, ja? Was gibt uns einen gewissen Sinn? Was lässt uns einen Sinn verspüren? Und erfahrungsgemäß sind es nun mal halt öfter Dinge, die vielleicht mit anderen Menschen zu tun haben, als Dinge, wo ich stumpf den ganzen Tag vor meiner Tabelle sitze und irgendwelche Zahlen von links nach rechts schiebe. Und natürlich für mich dieser Aspekt des stärkenbasierten Arbeitens. Also wo können wir es irgendwie, es gibt heute so viele Jobs, das ist der absolute Wahnsinn, ja, wenn wir ja irgendwie vor 50 Jahren gesagt hätten, ja, du kannst als Reiseinfluencer, als YouTuber, der, weiß ich nicht, irgendwelche Diabetespräparate vertestet, kannst du Geld verdienen und davon leben. Was habe ich letztens gehört? Irgendwelche, die während Corona viral gegangen sind, weil er halt zu Hause auf seinem Fenstersims hat dann eine Taube so ein kleines Häuschen gebaut und so. Und das haben dann Millionen von Menschen verfolgt, wie er diese Taube da füttert und sich mit ihr anfreundet. Mittlerweile leben die halt davon, Influencer zu sein und einfach ihr Leben zu teilen. Also absurd, aber genau das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, eben Jobs zu erschaffen vielleicht auch, die stärkenbasiert halt ja da die Leute abholen, wo sie stehen. Und das sicherlich wird nicht jeder irgendwie seinen Traumjob irgendwann finden, das ist illusorisch, aber dass ganz viele Menschen viel mehr Sinn in der Arbeitswelt entdecken so. Das sind für mich so die Kernelemente von New Work oder wie auch immer das in 10 Jahren dann heißen wird.
Ja. Das finde ich tatsächlich ganz schön zu sagen, die Kernelemente von New Work oder Future Skills oder was auch immer es ist, genau zu sagen, das sind auch wirklich ein Sinn wieder, eine Sinnhaftigkeit, eine Stärkenbasierung in unserer Arbeit zu finden. Und da sind wir eigentlich auch bei der Thema Gen Z, da haben wir auch schon 2 Podcasts dazu aufgenommen, nämlich was braucht die Gen Z eigentlich, ja, was können wir geben und wie finden wir das überhaupt? Und das insgesamt zusammenzubauen, finde ich total wichtig, weil das ja wieder Gesellschaft ausmacht.
Ja, und genau, zu deiner Frage noch, wie schafft man Innovationskultur, könnte man jetzt auch lange wahrscheinlich ausholen. Ich finde ganz wichtig ist erstmal zumindest diesen Begriff der Fehlerkultur zu streichen, weil das hört man ja überall immer noch so, ja, wir brauchen irgendwie fail forward, fail fast, fail often und so. Ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung, aber diesen Begriff der Lernkultur eben viel schöner. Also viel mehr zu sagen, wo können wir denn aus den Fehlern lernen, wo können wir miteinander, voneinander lernen. Letztens ganz simples Beispiel, hat eine Kundin erzählt, ja, sie hat jetzt die Werkstudentin beauftragt, die schickt jetzt irgendwie jeden Montag eine kurze E-Mail mit so einem Shortcut der Woche rum, so einem Tastatur-Shortcut. Und dann können die Kollegen sich das anschauen und entweder sie nutzen den oder sie nutzen den nicht. Also wo können wir viel mehr, each one teach one, habe ich in Südafrika gelernt, ja, wo können wir miteinander lernen, wo kann ich von meinen Kolleginnen und Kollegen lernen und halt auch dadurch zugeben, dass ich gewisse Dinge vielleicht noch nicht weiß und noch nicht kann. Also das finde ich da so einen der allerwichtigsten Aspekte, diese Lernkultur ins Unternehmen zu bringen. Da gibt es ja auch schon einige Lernfluencer auf LinkedIn und so, die sich in dem Bereich tummeln. Aber ja, ich glaube, das wird immer noch zu wenig betrachtet. Und wenn ich dann höre, eine Kundin, genau, die hat erzählt, sie hat jetzt so eine teurere Weiterbildung bezahlt bekommen für irgendwie 8.000 Euro. Und dann kam aber ihr Chef danach an und meinte, ja, sorry, nächste Gehaltserhöhung ist jetzt leider nicht drin, weil wir haben dir ja die Weiterbildung bezahlt. Wo du so denkst, ja, klar, kann man so sehen, aber auf der anderen Seite ist sie jetzt halt mehr fürs Unternehmen wert, macht einen besseren Job, hat viel mit KI gelernt, ist effizienter als vorher, aber kriegt dann halt leider keine Gehaltserhöhung, weil sie hat ja schon die Weiterbildung bekommen. Also das ist irgendwie so dieser Blick auf Bildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen in Deutschland ist ganz verquert.
Auf beiden Seiten.
Thema Kultur, ne?
Also ich finde es auch immer wieder spannend, welche Anfragen teilweise kommen, welche Weiterbildungen gemacht werden möchten, die total spannend sind. Nur die Relevanz für die Tätigkeit sollte dann schon auch da sein, ne? Also sowohl als auch. Also dieser Mehrwert muss ja dann auch tatsächlich also so blöd das ist, ich finde es zum Beispiel auch wichtig, Menschen persönlich weiterzuentwickeln, auch im Jobkontext, weil ich glaube, dass das auch einen Mehrwert bringt. Das muss nur ja auch irgendwie in einem Rahmen sein, der, wenn es geht, irgendwie logisch im betrieblichen Zusammenhang passt. Und das geht halt nicht immer. Also da erlebt man auch die wildesten Dinge andersrum. Also ein sowohl als auch. Also ich finde es ein schweres Argument zu sagen, keine Gehaltserhöhung, weil Weiterbildungsangebot angenommen, wenn das von Anfang an klar war, okay, wenn das im Nachhinein so ein Argument wird, schwierig. Auf der anderen Seite hoffe ich dann, dass die Person viel gelernt hat in der Weiterbildung, um das wegzuargumentieren und das Thema Negotiation vielleicht nochmal in den Vordergrund zu stellen. Ja. Also da gibt es die wildesten Geschichten, ich wollte nur sagen, auf beiden Seiten tatsächlich.
Ja.
Sehr gut. Mensch, lieber Dennis, wir enden schon wieder aufgrund der Zeit natürlich, obwohl es sehr, sehr spannend und sicherlich noch die eine oder andere Frage, die wir auch beantworten können. Aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Überblick jetzt an der Stelle geschafft. Und für uns am Ende ist immer noch mal die Frage offen, was ist so dein leitender Gedanke, dein Motto in deinem Leben, beziehungsweise vor allem auch in deinem beruflichen Leben, vielleicht sogar in Correspondence mit KI?
Gute Frage. Was ist mein leitender Gedanke? So, der ändert sich immer mal wieder, aber ich würde sagen, so die letzten zwei, drei Jahre treibt mich vor allem ein Zitat um von Ugur Şahin, dem BioNTech-Gründer, der bei seiner Verleihung des Bundesverdienstkreuzes damals während Corona hat er gesagt, Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, sondern der Weg dorthin. Und ich komme natürlich aus den ganzen agilen Methoden, aus Prototypen bauen, aus iterativen Vorgehen. Und deswegen spricht mich das an, aber ich glaube, wir müssen auch noch viel stärker in die Richtung denken, egal ob Führungskraft oder Angestellte oder Geschäftsführende sowieso, zu sagen, hey, dieser deutsche Perfektionismus, der ist wichtig. Und das Zitat sagt ja nicht, ja, wir brauchen keinen Perfektionismus mehr, wir machen jetzt immer so Pareto, 80-20. Nee, wir brauchen schon einen gewissen Perfektionismus, aber wir müssen halt mal pragmatisch anfangen, wir müssen halt mal loslegen. Und ob das jetzt sich auf KI bezieht oder auf viele, viele andere Themen, wo wir halt irgendwie immer erst den perfekten Plan haben wollen, bevor wir irgendwann mal ins Handeln kommen. Deswegen ist das so ein Lebensmotto für mich und da versuche ich mich weitestgehend dran zu halten.
Super. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Danke euch, hat Spaß gemacht, ja.
Das war sie auch schon wieder, unsere Folge der Leadership Masterclass von dem besten Lernen. Ja, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dich inspiriert hat oder auch zum Denken angeregt hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, überall auf allen Podcast-Kanälen, wo auch immer du den Podcast gerade gehört hast. Natürlich sind wir seit Neuestem auch bei YouTube vertreten. Das findest du in den Shownotes. Und auch für weitere Informationen, sowohl von unserem Podcast-Gast als auch von uns, findest du Informationen bei den Shownotes. Schau einfach rein und wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.